Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Zu wenig Lehrer, Bauanträge, die nicht genehmigt werden oder Justizfälle, die erst Monate später vor Gericht kommen. Dem öffentlichen Dienst fällt es immer schwerer, Interessenten für offene Stellen zu finden. Liegt das am Geld? Liegt das am verstaubten Image oder liegt es an ganz was anderem? Wir wollen heute darüber reden, warum und für wen der öffentliche Dienst als Arbeitgeber in Frage kommt und warum junge Leute sich für eine Karriere in Behörden entscheiden. Sie können mitreden, wir freuen uns drauf. Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Staat ohne Diener. Warum sollte man heute noch Beamter werden? Ich bin Sandra Pfister. Herzlich willkommen. Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Wir reden heute darüber, dass der Staat, dass Behörden auf allen Ebenen händeringend Personal suchen. Käme das für Sie in Frage oder arbeiten Sie vielleicht sogar schon im öffentlichen Dienst? Weshalb ist das ein attraktiver Arbeitgeber für Sie oder weshalb auch nicht? Rufen Sie uns an 00800 4464 4464. Die Telefonnummer ist kostenlos 00800 4464 4464. Sie können uns auch mailen an campus@deutschlandfunk.de. Wir zitieren Sie oder wir rufen Sie zurück, wie es Ihnen besser passt. Es brennt nicht nur bei der Feuerwehr personell, sondern auch bei den Jugend- und Gesundheitsämtern, in Kindergärten, Bauämtern und, wir haben darüber schon öfter berichtet, auch in den Schulen. Polizisten, Feuerwehrleute, Ingenieure, Architekten, IT-Kräfte und Lehrer gehören zu den begehrtesten Kräften, die der öffentliche Dienst sucht. Vor ein paar Jahren sah das noch ganz anders aus. Da galt der öffentliche Dienst als verfettet oder wahlweise auch als aufgebläht. Und nach der Wende wurde erstmal ordentlich gestutzt. Ich habe darüber vor der Sendung mit einer der deutschen Expertinnen für den öffentlichen Dienst gesprochen, mit Gisela Färber. Die leitet an der Hochschule Speyer die Forschungsstelle Öffentlicher Dienst. Derzeit forscht sie an der Uni Perth in Australien und die Telefonleitung ans andere Ende der Welt war nicht gerade brillant. Aber ihr Fazit ist eindeutig, der Staat als Arbeitgeber ist nicht mehr verstaubt, aber viele Hochschulabsolventen haben ihn trotzdem überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
Viele Juristen und Juristinnen und junge Leute haben gelernt, ja, der öffentliche Dienst stellt nicht mehr ein, aber das war ein Irrtum. Wir haben seit einigen Jahren mehr Bedarf und das hat man schlicht übersehen.
Der öffentliche Dienst hat ja einen beträchtlichen Lohnabstand zur Privatwirtschaft und in Zeiten des wirtschaftlichen Booms oder der Stabilität bedeutet das, dass der öffentliche Dienst auch weniger Mitarbeiter abkriegt. Muss denn Lohnabstand noch weiter verringert werden? Wäre das jetzt das, was Sie dem öffentlichen Dienst raten? Schraubt die Gehälter hoch?
Also die letzten Tarifabschlüsse, die dann auch von praktisch allen Ländern auf den Beamtenbereich übertragen wurden, waren gar nicht so schlecht. Also da gibt es wohl ein kleines bisschen Aufholen. Der Lohnabstand ist im Bereich der unteren Entgelt- und Besoldungsgruppen eher klein, beziehungsweise die werden sogar noch besser bezahlt als die vergleichbar gering Qualifizierten in der Privatwirtschaft. Während im Bereich der höher Qualifizierten, also da können Sie auch im Grunde die ganzen Schulen, den ganzen Bildungsbereich und anderes dazu zählen, dann in der Tat die Löhne und Gehälter um bis zu 25% hinter der Privatwirtschaft zurückbleiben. Jetzt arbeiten da viele Menschen, die nicht unbedingt nur aufs Gehalt schauen. Also für die Motivation, in den öffentlichen Dienst zu gehen, in den Schulbereich zu gehen, gibt es auch andere Motivationen. Es gibt in vielen Bereichen weitaus bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf als in der Privatwirtschaft. Sie arbeiten typischerweise mit der Motivation, dass sie was Gutes machen. Also das ist eigentlich eine positive, intrinsische Motivation, dass man Kinder erzieht, dass man in der Schule Ausbildung macht, an den Hochschulen arbeitet. Da muss man nicht unbedingt riesige Gehälter für erhalten. Aber die Entgelte müssen natürlich immer angemessen sein. Sonst verliert man in der Tat langfristig das Beschäftigungsinteresse am öffentlichen Dienst.
Sie haben gerade von den Lehrern gesprochen. Der öffentliche Dienst ist dazu übergegangen, da auch zunehmend auf Quereinsteiger zu setzen. Sonst hat man aber zumindest das Gefühl, dass der Staat eher mit eigenen Ausbildungskapazitäten arbeitet oder weniger offen ist für Quereinsteiger. Stimmt das?
Also das Problem, was wir beim öffentlichen Dienst haben, ist, dass das vom Prinzip her auf Lebenszeit ausgerichtete Beschäftigungsverhältnisse sind. Das ist typisch, aber wenn Sie schauen, wie teuer eine Ausbildung für Beamtinnen und Beamte im öffentlichen Dienst ist und wie hochqualifiziert der öffentliche Dienst ist, Fußnote, 2/3 aller Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben einen Hochschulabschluss, das heißt Universität oder Fachhochschulabschluss. Und das ist der höchst qualifizierte Beschäftigungsbereich unserer gesamten Volkswirtschaft. Und der Staat muss hier, gerade wenn es um sensible Bereiche wie Steuerverwaltung und anderes geht, macht er seine Ausbildung selber aus. Nachvollziehbaren Gründen. Das ist nicht ein Verschließen gegenüber der Privatwirtschaft, aber das hat auch sehr viel damit zu tun, was denn wirklich der spezifische Qualifikationsbedarf des öffentlichen Dienstes ist.
Also das sind Spezialisten und die müssen als Spezialisten gesondert ausgebildet werden, ne?
Richtig. Und wie gesagt, ein extrem hohes Qualifikationsniveau. Sie finden so etwas nirgendwo, sonst in keiner anderen Branche.
Was würden Sie denn den Personalern, den Chefs, die händeringend Leute suchen, was würden Sie denen raten? Wo lässt sich am ehesten der Schalter rumlegen? Oder verkaufen die sie einfach zu schlecht?
Der Bund hat gerade ein Gesetz auch verabschiedet, dass er weitere Prämien machen kann, gerade in Engpassbereichen. Also denken Sie an Computerspezialisten, wo wir Cyber-Einheiten aufbauen, wo es um Computersicherheit geht. Wir digitalisieren ja gerade die gesamte öffentliche Verwaltung. Also brauchen Sie Spezialkräfte und da brauchen Sie in der Tat etwas mehr Elastizität im Hinblick auf das, wie Sie bezahlen können. Ansonsten muss die öffentliche Hand möglicherweise auch ihre Ausbildungskapazitäten elastischer gestalten. Es gibt auch hier ein paar Ansätze dazu, wo zum Beispiel Digitalisierungsexperten in Kooperation mit normalen Fachhochschulen ausgebildet werden, aber dann dennoch federführend bei den Fachhochschulen der öffentlichen Hand. Also es gibt Ausbildungselemente, es gibt im Entgeltsystem mehr Flexibilität. Und Sie werden feststellen, insgesamt zieht auch das Besoldungs- und Entgeltniveau im öffentlichen Dienst in den letzten 3-4 Jahren auch merklich an.
Nun werden viele Leute sagen, egal wie gut die bezahlen, das Image ist verstaubt, das Image ist altbacken, veraltete Arbeitsweisen, man kann nicht viel hin und her wechseln, das ist starr. Aus Ihrer Erfahrung, Sie sind ja jetzt nah dran, stimmen diese Klischees noch? Stimmen sie teilweise und für viele Bereiche gar nicht mehr?
Stimmt schon lange nicht mehr. Wir haben in den 1990er Jahren ja eine riesige Welle von Verwaltungsmodernisierung gehabt, wo wir in der Tat den Mief aus den alten Amtsstuben, die großen Ineffizienten mit großen Staubsaugern herausgetrieben haben. Ich denke, das, was das Leistungsniveau des öffentlichen Dienstes betrifft und die Leistungsbereitschaft, so ist das inzwischen einfach auch unerreicht. Die Leute im öffentlichen Dienst sind toll und sie arbeiten erstklassig. Was wir vielleicht ein bisschen verändern müssen, ist, dass Karrieremöglichkeiten systematischer werden. Wir haben manchmal sehr kurze Beförderungslinien. Da gibt es Modernisierungsbedarf, dass wir vielleicht nicht nur 4 Stufen aufsteigen können, sondern dass das etwas mehr gestreckt wird, dass wir auch die Mobilität innerhalb des öffentlichen Dienstes, also man muss zum Beispiel sehr lange warten möglicherweise, wenn man von einem Bundesland zum anderen wechseln möchte, da muss man erst Tauschpartner finden, weil die Bundesländer die Versorgungskosten gegenseitig aufrechnen. Also da gibt es durchaus eine ganze Menge Modernisierungsbedarf, aber verstaubt ist im öffentlichen Dienst eigentlich gar nichts mehr.
Also Gisela Färber, Professorin an der Hochschule Speyer. Und sie sagt, verstaubt ist der öffentliche Dienst überhaupt nicht mehr. Wir fragen gleich 3 junge Menschen, die sich für die Arbeit im öffentlichen Dienst entschieden haben, warum sie Beamtin oder Angestellte dort werden wollten. Wir würden es aber auch gerne von Ihnen hören. Können Sie sich das vorstellen, beim Staat zu arbeiten? Oder tun Sie es vielleicht schon? Warum tun Sie es? Warum tun Sie es nicht? Und dieses Klischee, dass der öffentliche Dienst verstaubt ist, stößt das bei Ihnen auf Widerhall, so von Ihren Erfahrungen? Rufen Sie uns an 00800 446 44464 oder mailen Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Anja Hahn ist uns zugeschaltet aus Tübingen. Sie arbeitet bei der Agentur für Arbeit in Stuttgart und in Ludwigsburg. Und aus Berlin sind uns zugeschaltet Caroline Herrmann, Kommunalbeamtin im Jugendamt des Landkreises Nordwestmecklenburg und Vorsitzende der DBB Jugend, also der Jugendorganisation des Deutschen Beamtenbundes. und Marcel Öhm, Bundesbeamter und Landesvorsitzender der DBB-Jugend Berlin. Fangen wir bei Ihnen an, Frau Hahn. Warum sind Sie zum öffentlichen Dienst gegangen und was machen Sie da?
Also zum öffentlichen Dienst bin ich eher durch Zufall gekommen. Ich war nach einem längeren Auslandsaufenthalt arbeitssuchend und musste dann eben dort natürlich auch vorsprechen. Und dann hat eben der Kollege dort gesagt, du, ich habe mal deine Bewerbung intern übrigens weitergegeben. Wir suchen auch Leute. Und ja, dann bin ich so da reingerutscht. Vorgestellt habe ich mir das nicht oder habe damals auch niemals so nachgedacht, mal im öffentlichen Dienst zu arbeiten und arbeite heute aber sehr gerne dort und suche jetzt selbstständig, also von Herzen, meine Nachwuchskräfte für die Agentur für Arbeit in Stuttgart und in Ludwigsburg. Also ich bin eben dafür zuständig, Nachwuchskräfte zu finden, die Lust haben, die Agentur für Arbeit weiterzubringen und einfach für Menschen da zu sein, die in manchen schwierigen Lebenssituationen stecken oder denen ihre Lebensläufe nicht immer gerade geradlinig verlaufen, und suche die und begleite sie durch die Ausbildung und mache mit ihnen dann auch Party, wenn sie die Ausbildung bestanden haben.
Was ist denn Ihre ursprüngliche Ausbildung? Weil Sie sagten, Sie waren gerade jobsuchend, dann haben Sie quasi die Seiten gewechselt.
Genau.
Mit welcher Qualifikation kamen Sie rein?
Genau. Also ich habe meinen Realschulabschluss gemacht, also die mittlere Reife habe ich erworben, war dann in einer Ausbildung in der Medizin, habe die medizinische Fachangestellte gelernt, dort auch eine Weile gearbeitet, habe dann aber nochmal eine Bürokauffrau-Ausbildung gemacht und wollte dann irgendwie mal ein bisschen raus und habe mich dann eben ein bisschen im Ausland aufgehalten und kam dann eben zurück und musste dadurch halt eben die Agentur für Arbeit aussuchen und bin jetzt als Quereinsteigerin wurde ich dann eben genommen.
Weil Sie keine interne Ausbildung absolviert haben.
Genau.
Was normalerweise der Standard ist, ne? Die Leute suchen Sie aus, die jetzt dann intern bei Ihnen ausgebildet werden.
Genau, die eine Ausbildung oder ein Studium bei uns machen möchten, genau die suche ich.
Wie schwer ist es, Leute zu finden?
Es wird immer schwerer. Gerade für den Standort Stuttgart habe ich natürlich auch sehr große namhafte Konkurrenten an Firmen, die natürlich viel präsenter sind, die auch ein ganz anderes Image eben haben in der Gesellschaft. Und tue mir natürlich immer etwas schwerer, Leute zu finden oder junge Menschen zu finden und sie auf uns aufmerksam zu machen. Die Agentur für Arbeit steht natürlich als Dienstleister total im Vordergrund und wir werden als Arbeitgeber aber oftmals gar nicht wahrgenommen. Und klar, man verbindet uns damit auch nicht unbedingt mit den besten Gefühlen und mit den besten Erinnerungen vielleicht. Und dabei haben wir sehr viel zu bieten.
Was ist das klassische Profil, das Sie suchen? Realschüler, Abiturienten, ab welchem Qualifikationsniveau kann man bei Ihnen aufschlagen?
Also für die Ausbildung reicht ein mittlerer Reifeabschluss und fürs Studium benötigt man aber ein Abitur oder die Fachhochschulreife.
Wir reden gleich nochmal weiter darüber. Mhm. Caroline Herrmann, Sie sind Kommunalbeamtin, ist ja auch sehr gefragt. Gerade die Kommunen haben in vielen Regionen richtig Probleme, Leute zu finden. Sie sind im Jugendamt, ich habe es gerade schon gesagt, im Landkreis Nordwestmecklenburg. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ja, also bei mir war es so, dass ich nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung bei der Bank gemacht habe. Und nach erfolgreicher Absolvierung habe ich mir dann die Frage gestellt, möchte ich das wirklich bis zur Rente machen? Und dieser Produktverkauf hat mich dann etwas abgeschreckt. Ich wollte aber dennoch mit Menschen arbeiten und irgendwie dachte dann so, ja, die Idee Gemeinwohl als Beruf, die hat mich sehr angesprochen. Zudem bietet der öffentliche Dienst halt sichere Jobs. Das fand ich super. Und natürlich die Chance, ein duales Studium machen zu können. Also das heißt, während des Studiums auch schon Geld zu verdienen und auch während des Studiums schon verbeamtet zu sein. Das waren so die ausschlaggebenden Punkte, wo ich gesagt habe, okay, da bewerbe ich mich mal. Und das hat ja gut geklappt.
Und was machen Sie jetzt im Alter?
Also ich bin im Jugendamt beim Landkreis Nordwestmecklenburg Koordinatorin für ein ESF-gefördertes Programm, also aus dem Europäischen Sozialfonds, für das Projekt Jugendstärken im Quartier und kümmere mich da um die Finanzen, um die Öffentlichkeitsarbeit und koordiniere das alles, wie da mit den Jugendlichen gearbeitet wird. Genau, aber es ist überhaupt nicht in Stein gemeißelt. Es spricht mich auch so an am öffentlichen Dienst. Gerade in der allgemeinen Verwaltung wird man eben zu Allroundern ausgebildet. Und das bedeutet, ich könnte auch sagen, ich bewerbe mich in einen anderen Bereich und mach mal was Ordnungsrechtliches oder vielleicht im anderen sozialen Bereich. Wir sind da zu Generalisten ausgebildet worden und können da in verschiedenen Rechtsbereichen tätig werden.
Können Sie sich auch über die Grenzen Ihres eigenen Bundeslandes wegbewerben oder ist das in Stein gemeißelt, dass Sie da bleiben?
Also wegbewerben könnte ich mich natürlich in ein anderes Bundesland oder auch zum Bund. Allerdings haben wir da unterschiedliche Laufbahnen auch. Also es gäbe da vielleicht hier und da schon ein paar Hürden, die das erschweren würden, auch was Pensionsrücklagen und andere Dinge angeht. Und natürlich ist die Bezahlung auch in jedem Bundesland unterschiedlich. Aber grundsätzlich könnte ich mich auch in ein anderes Bundesland bewerben. Ich persönlich habe sogar schon mal einen Wechsel vollzogen. Ich habe nämlich das duale Studium bei der Landeshauptstadt Kiel gemacht, also in Schleswig-Holstein, wurde dort auch dann in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen und habe mich dann versetzen lassen in meiner Heimat nach Mecklenburg-Vorpommern.
Hätten Sie es auch gemacht, wenn Sie nicht verbeamtet worden wäre? Weil das ja für viele immer so eine attraktive Sache ist, diese Lebenszeitverbeamtung. Man kann da nie mehr rausgeschmissen werden, es sei denn, man klaut irgendwas. War das für Sie ein Argument?
Also für mich damals, als ich mich für das Studium entschieden habe, war das auf jeden Fall ein Argument. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt auch mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass auch die angestellten Kolleginnen und Kollegen viele Vorteile haben, wenn sie im öffentlichen Dienst arbeiten, auch einen sicheren Job haben und den Beamten schon in vielen Bereichen gleichgestellt sind.
Danke, Frau Herrmann. Marcel Oehm, Sie sind Bundesbeamter. Was machen Sie?
Ganz genau. Ich bin Bundesbeamter in der Bundesverwaltung, habe eine Laufbahnausbildung gemacht im Bereich der öffentlichen Sicherheit und aktuell besetze ich einen Dienstposten im Bereich Informationsfreiheitsgesetz, also die Bearbeitung von Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz, nach dem Bundesarchivgesetz von Bürgern, Verbänden, auch Journalisten, Journalistinnen wie Ihnen, die die Bundesregierung fragen können zu Gesetzesverfahren und anderen Dingen.
Das hört sich nach einem ziemlichen Aktenjob an.
Durchaus, es ist viel Recherchearbeit, aber gleichzeitig natürlich auch super interessant und super aktuell. Letzten Endes auch mit dem Beweggrund, weswegen ich in den öffentlichen Dienst gekommen bin, in der Bundesverwaltung mit politischem Bezug, mit dem Bezug zum Staatswesen zu arbeiten. Und dort hat man natürlich auch genau diese Bezüge zu.
Würden Sie sich als Idealisten beschreiben?
Durchaus. Also klar, wir arbeiten natürlich auch nach Vorgaben, nach Zielsetzungen und klar, da ist ein Idealmuster, eine Idealvorstellung gegeben und wir versuchen da das Beste draus zu machen.
Was haben Ihre Freunde gesagt, als Sie gesagt haben, ich werde Beamter beim Bund?
Ja, zunächst mal denke ich, ist das eine coole Tätigkeit. Caroline hat es gerade schon angesprochen, es ist eine flexible, es ist eine, wo viele Möglichkeiten bestehen, sich weiterbilden zu können, sich fortbilden zu können, auch aufzusteigen und natürlich auch einen sicheren Job zu haben. Und ich glaube, dieser Sicherheitsfaktor, der steht natürlich im Vordergrund, auch mit seiner persönlichen Lebensplanung in der heutigen Zeit eine sichere Basis zu haben. Also viele waren erfreut, es gab da keine Vorurteile.
Nun sagen viele, diesen sicheren Job, den brauche ich ja in Zeiten wie diesen oft gar nicht mehr. Wir hatten jetzt lange Zeit nahezu Vollbeschäftigung, die Wirtschaft brummte. Mal gucken, wie sich das in Zukunft entwickelt. Da ist der Staat für mich als Arbeitgeber überhaupt gar nicht so attraktiv. Was würden Sie dem entgegenhalten?
Also grundsätzlich leben wir natürlich in stetig wechselnden Zeiten. Also gerade heute wandelt sich die Welt immer schneller. Stichwort Digitalisierung. Wir erleben einen stetigen Wandel. Und da ist natürlich so eine grundsolide Position für den Staat eine Sicherheit. Und die Wirtschaft ist auch im stetigen Wechsel und Wandel. Gleichzeitig beschäftigt viele Menschen neben dieser sicheren Tätigkeit auch eine sinnhafte Tätigkeit ausüben zu können, die mitunter genauso eine wichtige Rolle spielt wie die Sicherheit im Job. Und das ist Grundmotivation für viele und auch für mich, im öffentlichen Dienst tätig sein zu können und auch tätig sein zu wollen.
In welchem Alter haben Sie sich eigentlich dafür entschieden? War das schon von vornherein klar oder haben Sie erst studiert und dann geguckt, was Sie draus machen? Oder wann war das soweit, dass Sie sind ja noch relativ jung, Sie sind Mitte 20?
Ja, genau, 23 bin ich und für mich war relativ früh klar. Also es gab eigentlich in dem Moment, wo ich mich mit dem beruflichen Werdegang beschäftigt habe, mit der Frage, was möchte ich machen, schnell die Antwort, dass ich gerne im öffentlichen Dienst arbeiten möchte, im Bereich der Bundesverwaltung mit politischem Bezug und sehr gerne auch, ich habe ganz zu Anfang des Angestelltenverhältnisses ein bisschen kennenlernen können, aber relativ frühzeitig war dort dann auch schon klar, dass ich gern die Berufsbeamtenlaufbahn einschlage.
Wir hören gleich mehr von Ihnen. Wir spielen erstmal ein bisschen Musik. Wir haben nämlich einige Anrufer und viele Mails gekriegt, die wir gleich zu Wort kommen lassen wollen, zu der Frage, ob das Beamtendasein oder das Arbeiten im öffentlichen Dienst für Sie in Frage kommt. Ob es in Frage kommt, warum es nicht in Frage kommt, was vielleicht die Wermutstropfen sind oder was Sie trotzdem daran attraktiv finden. 00800 4464 4464 oder campus@deutschlandfunk.de. Reden Sie mit. Campus und Karriere. Wir reden heute über eine Karriere als Beamter oder Angestellter des öffentlichen Dienstes. Und bevor wir da weitermachen, müssen wir vielleicht gleich auch mal klären, was ist denn eigentlich eine Laufbahn? Wer von Ihnen kann mir erklären, was eine klassische Laufbahn ist? Vielleicht Sie, Frau Hahn?
Also bei der Agentur für Arbeit darf man eben entweder die Ausbildung oder Studium machen. Und dann meistens hat man, nachdem man die dann abgeschlossen hat, gibt es bei uns 5 Bereiche, zum Beispiel im Ausbildungsbereich, in dem man später tätig sein kann. Also unsere Auszubildende lernen eben 5 verschiedene Bereiche kennen, wo sie ihren Ansatz finden können. Nach der Ausbildung dürfen sie ihren Wunschansatz äußern und dann dürfen sie erstmal in diesem Bereich dann arbeiten. Wenn sie dann sagen, hey, ich möchte eigentlich mehr, ich kann mehr, dann dürfen sie den Blick heben, den Finger heben und sagen, ich möchte mich gern weiterentwickeln. Und dann geht man eben ins Gespräch mit Personalberatern, dann schaut man, wo sind die Stärken und wo sind die Interessen und welchen Bereich interessiert den eigentlich, und dann schaut man, wo hat es da eine Stelle. So, und dann kann man eben loslaufen. Dann schaut man sich das an, macht seine sogenannte Personalentwicklung und darf dann die verschiedenen Bereiche, die Agentur für Arbeit zu bieten hat, einfach kennenlernen, Schritt für Schritt. Und so rutscht man von einer Tätigkeit gegebenenfalls zur nächsten und kann eben von einem Azubi auch irgendwann mal Geschäftsführer werden, indem man einfach die Laufbahn also entlang läuft, wo man verschiedene Tätigkeiten, verschiedene Verantwortungen eben auch dann mal ausprobiert und auch eine Weile darin arbeitet.
Und ist das, weil das eine große Behörde ist, ist da nicht relativ schnell Ende der Fahnenstange? Denn das ist ja, was viele am öffentlichen Dienst kritisieren, dass sie sagen, es geht relativ schnell nicht mehr weiter.
Oh je, das stimmt absolut gar nicht. Wenn ich mir überlege, wie viele Bereiche wir in der Agentur für Arbeit bieten, die kann ich Ihnen gar nicht alle aufzählen. Es gibt so viel Verschiedenes, wo auch gar nicht sichtbar nach außen hin ist. Also man verbindet die Agentur für Arbeit meistens ja nur mit Geldleistung, Vermittlung von Arbeit oder der Berufsberatung. Dass wir aber selber auch einen internen Service haben, in dem wir als Personal bearbeiten. Wo das unser Controlling sitzt. Wir haben Projekte, die in unseren Zentralen oder Regionaldirektionen geführt werden. Also bei uns ist eigentlich nie Ende. Bei uns gibt es so viel, dass man sich vielleicht sogar eher mal entscheiden muss, boah, was möchte ich denn jetzt genau? Weil das interessiert mich und das interessiert mich. Oder da gäbe es eine Möglichkeit und da gäbe es eine Möglichkeit. Und also ich habe es immer eher so empfunden, okay, wo möchte ich denn jetzt eigentlich hin? Und was interessiert mich am meisten? Weil es gelingt einfach vieles toll. Mhm.
Frau Herrmann, bei Ihnen ist es gerade schon angeklungen, dass Sie auch viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten haben. Nun stelle ich mir als Kommunalbeamtin, stelle ich mir vor, es ist eigentlich doch eher beschränkt, je nachdem in welcher Kommune ist. Wie frei empfinden Sie sich in Ihrer Weiterentwicklung und in Ihren Perspektiven?
Also grundsätzlich ist es so, dass eine Laufbahn ja die Berufswege beschreibt, die es für Beamte gibt. Also natürlich gibt es ja im öffentlichen Dienst auch verschiedene Wege oder kann man den Werdegang auch für angestellte Kolleginnen und Kollegen beschreiben. Aber die Laufbahn, die klassische Laufbahn an sich, beschreibt die Ordnung der Berufswege für Beamte ausschließlich. Und also um das nochmal vielleicht zu ergänzen.
Nicht für Angestellte, genau.
Genau. Und also bei mir ist, also Kommunalbeamte sind in der Laufbahn genauso zu sehen wie zum Beispiel Beamte beim Land. Da gibt es von der Besoldung auch keinen Unterschied und dementsprechend meine Laufbahn, ich bin jetzt im gehobenen Dienst quasi, also es nennt sich jetzt Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, wo man dann beginnt nach dem dualen Studium. Und die ist jetzt mittlerweile sogar durchlässig, theoretisch zumindest, also grundsätzlich für den höheren Dienst, also die Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, um mal mit Besoldungsgruppen zu arbeiten. Da beginnt man beim gehobenen Dienst, also Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt mit der A9 und der höhere Dienst beginnt dann ab der A13. Und das ist grundsätzlich durchlässig, sodass ich da auch, sofern Stellen frei sind bei der Kommunalverwaltung, die gleichen Möglichkeiten habe, mich darauf zu bewerben und weiterzuentwickeln theoretisch, wie auch beim Bund oder bei anderen Behörden des öffentlichen Dienstes. Und
Weil wir gerade viel über Laufbahn und Sicherheit geredet haben, würde ich gerne mal stellvertretend für andere David Sachert zu Wort kommen lassen, der uns geschrieben hat. Und ich vermute, dass er angestellt ist im öffentlichen Dienst. Ich bin selbst seit 2012 im öffentlichen Dienst angestellt, hangle mich aber seitdem von Befristung zu Befristung. Vielen meiner Kolleginnen geht es leider ähnlich. Und spätestens, wenn man Familie und Kinder hat, bietet eine Anstellung mit Befristung leider wenig Sicherheit. Also das als Kontrast dazu, dass der öffentliche Dienst so viel Sicherheit bietet. Am Telefon haben wir Susanne Meyer. Frau Meyer, Sie fänden den öffentlichen Dienst attraktiv, kommen aber bislang nicht rein, richtig?
Ganz genau. Ich finde den öffentlichen Dienst attraktiv, er mich nicht. Ich habe Geschichte und Linguistik studiert und bin damit keine Verwaltungswissenschaftlerin und habe mein Studium auch nicht ganz unerfolgreich abgeschlossen, Promotionsangebote abgelehnt, um zu arbeiten, weil ich eine kleine Tochter zu Hause habe und wir natürlich als Familie auch von dieser Sicherheit des öffentlichen Dienstes gerne profitieren würden. Und für mich als Historikerin ist zum Beispiel auch das angeblich schlechte Gehalt definitiv kein Faktor. Das mag vielleicht für Leute zutreffen, die in der freien Wirtschaft eine große Karriere machen könnten, vielleicht in naturwissenschaftlichen Berufen, aber gerade die Geisteswissenschaftler, bei denen ist das Einstiegsgehalt nach der Uni ja häufig nicht so dicke. Und bei mir ist eben wirklich das Problem, dass ich halt merke oder dass ich den öffentlichen Dienst als sehr, sehr undurchlässig empfinde gegenüber Quereinsteigern. Also es ist eben häufig so überspitzt formuliert, dass ich Stellenanzeigen lese mit Hallo, wir sind eine Landesbehörde und suchen einen Referenten für Geschichtsvermittlung, Studiengänge, Verwaltungswissenschaften. Wo ich mir denke, ich habe Geschichte studiert, wer außer mir und einem Pädagogen sollte geeigneter sein, um Geschichte zu vermitteln? Und das ist natürlich frustrierend und da denke ich, es gibt einige Behörden, die wirklich tolle Arbeit leisten. Also da ist zum Beispiel wirklich das Arbeitsamt zu nennen, die auch wirklich Trainee-Programme anbieten für Quereinsteiger mit geringer Berufserfahrung. Aber das empfinde ich als echte Leuchtturmtätigkeit in einem Meer aus Schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da würde ich mir einfach ein bisschen mehr Flexibilität von der Verwaltung wünschen.
Frau Meyer, ganz vielen Dank. Ich glaube, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Gerade Geisteswissenschaftler fühlen sich, im Unterschied zu vielen anderen, vom öffentlichen Dienst angesprochen und oft abgewiesen. Wie durchlässig ist der öffentliche Dienst oder wie offen ist der öffentliche Dienst für Geisteswissenschaftler, die sich am Ende ihres Studiums entschließen, ich will da rein, aber eigentlich passt meine Ausbildung nicht exakt mit dem zusammen, was der öffentliche Dienst braucht?
Zunächst mal ist die Agentur für Arbeit sicherlich ein Leuchtturm, das kann man so sicher sagen. Ja. Wir haben noch nicht die beste Durchlässigkeit, das stimmt. Und daran muss man arbeiten. Der öffentliche Dienst will attraktiv sein, hat eine Attraktivitätsoffensive gestartet. Uns fehlen die Leute, wir brauchen sie. Und gleichzeitig erlebe ich bei vielen Freundinnen und Freunden, die auf mich zugehen, das sind zum Beispiel teilweise auch Nachrichten, die gerne in den öffentlichen Dienst wollen, aber nicht reinkommen, weil gewisse Verwaltungshürden bestehen, gewisse Voraussetzungen in den Stellenausschreibungen vorhanden sind, die im Grunde erlernbar sind und auch durch Weiterqualifizierung dann im Dienst passieren könnten, allerdings die Einstellung nicht erfolgt, weil diese grundformalen Voraussetzungen nicht vorliegen. Und um vielleicht ein bisschen von der vorherigen Frage noch was sagen zu können, das passt nämlich sehr gut dazu. Wir haben natürlich im Gesetz das Laufbahnprinzip, einfacher, mittlerer, gehobener und höherer Dienst. Da gibt es sicherlich auch Verantwortungsbeschreibungen und gleichzeitig auch Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Gleichwohl ist es Aufgabe von uns Beschäftigten und gleichzeitig auch Interessensverbänden dafür zu sorgen, dafür zu einzustehen, dass die Zugänge erleichtert werden für Leute, die gerne Verantwortung im öffentlichen Dienst und für diesen Staat und dieses Gemeinwohl übernehmen wollen.
Trotzdem nochmal zu der Frage Geisteswissenschaftler. Wer hat denn überhaupt eine Chance als Geisteswissenschaftler im öffentlichen Dienst? Sind das oder werden tatsächlich nur Verwaltungswissenschaftler genommen?
Na, letztlich sind Verwaltungswissenschaft oder grundsätzlich ein Verwaltungshintergrund in der Ausbildung im Studium wichtig und auch Bestandteil. Das erlebt man in den Stellenausschreibungen in großer Vielzahl. Es geht da auch nicht nur um Geisteswissenschaften. Ich erlebe das auch in anderen Fällen, wo auch durchaus Naturwissenschaften im Lebenslauf vorliegen und auch Stellen angeboten werden, die dort Leute suchen, dass es am Ende zu keiner Einstellung kommt, weil gewisse Verwaltungsformalitäten nicht erfüllt werden. Und daran muss man definitiv arbeiten. Das ist aber Tatsache auch aktuell. Ja, Situation.
Ich möchte noch was anderes anschreiben, was auch häufiger vorkommt bei den Hörernachfragen, die wir per Mail kriegen. Ein Mann schreibt uns, er ist Polizist, ist sein Traumberuf, aber er ist bei seiner Bewerbung 3 Monate über der Einstellungsgrenze und damit meint er wohl die Altersgrenze. Welche Altersgrenzen gibt es grundsätzlich im öffentlichen Dienst? Gibt es welche? Fragezeichen.
Bei der Agentur für Arbeit sicherlich nicht.
Okay. Wie wissen Sie darüber, Frau Herrmann?
Also grundsätzlich ist auch so, dass das von Bundesland zu Bundesland etwas unterschiedlich geregelt wird, gerade was die Einstellung bei der Polizei angeht. Da gibt es ja diverse Tests, auch Sporttests und andere Fähigkeiten, die da überprüft werden vor Einstellung. Das gibt es für alle Bereiche des öffentlichen Dienstes, gibt es da verschiedene Tests und verschiedene Prüfungen, die man auch im Vorfeld absolvieren muss. Und das ist wirklich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt und das Eintrittsalter ist also wirklich da auch unterschiedlich geregelt in den Bundesländern und darüber, also ich meine, dass es da auch ein Urteil gab, dass das auf jeden Fall hochgesetzt wurde.
Genau, man hat die Altersgrenzen hochgesetzt, natürlich auch im Zuge dieser gesellschaftlichen Entwicklung und der Ansprüche. Wir werden immer älter, das ist ja auch ein Punkt, dass man durchaus über solche Öffnungen von so Altersgrenzen nachdenken kann. Und das wurde erkannt und mein letzter Stand der Dinge ist, so lange ist es auch noch gar nicht her, wo das reformiert wurde, zumindest im Bund.
Viele weisen auch darauf hin, das muss man hier nochmal sagen, man muss trennen zwischen Land oder Ländern, Bund und Kommunen, weil die Regularien und die Einstellungsgrenzen und die Altersgrenzen jeweils unterschiedlich sind. Die Not ist in vielen Kommunen besonders groß, wo Bauämter nicht mehr richtig laufen, wo die Feuerwehr händeringend sucht. Im Bund ist die Not eher weniger groß und bei den Bundesländern ist es gerade bei den Lehrern äußerst unterschiedlich und die werben sich ja auch gegenseitig die Kandidaten ab. Einer, der ein gefragter Kandidat auf allen Ebenen sein könnte, hat uns jetzt anonym angerufen. Sie sind Jurist. Hallo.
Genau. Ich bin Jurist und ich habe so ein bisschen das Problem, für mich ist der öffentliche Dienst, stellt sich in der Öffentlichkeit schlechter, was für mich als, ich sag mal, Fan des öffentlichen Dienstes grundsätzlich schade ist. Und zwar stellt sich der öffentliche Dienst in mehreren Punkten schlecht auf. Das zum einen in den Entwicklungsmöglichkeiten beim Gehalt. Also ich kann jetzt nur für die Juristen sprechen und da ist es so, dass der Staat eben nach den sehr guten Absolventen sucht, die beim Staat ein Einstiegsgehalt von ca. 55.000 Euro im Jahr kriegen, was in der Privatwirtschaft deutlich übertroffen wird, also so bei 100.000, 120.000 Euro liegt. Und was in meinen Augen noch schlimmer wirkt, ist, ich kann mich nur beim Land oder bei bestimmten Gerichtsbezirken bewerben und bekomme keine Standortgarantien, sodass ich nicht sagen kann, ich möchte jetzt in der Stadt bleiben, in der ich lebe und in der ich verwurzelt bin, sondern werde gegebenenfalls einfach zugeteilt, ohne Rücksicht auf meine privaten Verhältnisse und muss mich da komplett nach meinem Dienstherrn richten, was ich persönlich sehr schade finde. Dazu kommt, dass die Ausstattung in vielen Gerichten, denen in der Privatwirtschaft weit hinterher ist. Und das einfach macht abschließend kein gutes Bild für den öffentlichen Dienst.
Also im Grunde genommen sagen Sie, man muss ein großer Idealist sein, um sich bei einem derartig großen Gehaltsunterschied und bei derart wenig Entgegenkommen, was den Standort angeht, trotzdem für den öffentlichen Dienst zu entscheiden, bei Ihrer Ausbildung.
Exakt so ist es. So stellt sich leider dar, genau.
Ich gebe das mal in die Runde. Wollen Sie das kommentieren? Das ist ja kein seltener Fall, vermute ich.
Also grundsätzlich bei der Bezahlung haben wir leider auch das Problem, dass wir da mit 17 verschiedenen Rechtskreisen untereinander konkurrieren. Also wir haben den Bund, wir haben 16 Bundesländer und jedes einzelne hat eine eigene Besoldungsstruktur und auch Besoldungshöhen. Ja? Also da haben wir ganz oben Bayern und den Bund und irgendwie als Schlusslicht dann unter anderem das Saarland oder Rheinland-Pfalz und die anderen tummeln sich so in der Mitte. Also da gibt es schon auch unter den Bundesländern enorme Unterschiede, was die Bezahlung angeht. Und deswegen fordern wir ja auch dass da im Rahmen des Föderalismus eigentlich wieder wir zu einer einheitlichen Besoldung zurück wollen. Natürlich am besten Beispiel und nicht am niedrigen. Darüber hinaus, was den Standort angeht, da kann ich nur dazu ermuntern und ermutigen, es doch vielleicht auch mal bei einer größeren kommunalen Behörde zu versuchen, denn so kenne ich es auch, die großen Kommunalverwaltungen haben Juristen und dann hätte man den Standortfaktor natürlich, also hätte man da keine Probleme, dass man irgendwie vielleicht innerhalb des Bundeslandes oder sogar durch die ganze Bundesrepublik geschickt werden würde. Das würde dann entfallen. Und ja, genau. Und da dann halt auch ja, mit der Eingruppierung, vielleicht mit Berufserfahrung punkten, da gibt es schon die ein oder andere Stellschraube, mit der man da vielleicht auch verhandeln kann.
Was wäre für Sie der entscheidende Punkt gewesen, um sich doch nicht für eine private Kanzlei, sondern für den öffentlichen Dienst zu entscheiden?
Der entscheidende Punkt ist da, dass ich mir erhoffen würde, dass einfach der Dienstherr einem da entgegenkommt. Also sprich, dass so eine gewisse Wertschätzung für die Ausbildung vorliegt und dass einfach sozusagen auf meine Bedürfnisse überhaupt eingegangen wird und nicht, dass ich mich bewerbe und dass ich dann einfach zugeteilt werde beispielsweise, wenn ich schon sage, okay, ich arbeite für entschieden weniger Gehalt, dass wenigstens im Gegenzug ich dann örtliche Wünsche berücksichtigt finde, weil ich sag mal, bei einer Kommune kann ich mich als Jurist, wenn ich Richter werden möchte, nicht bewerben. Also das ist nun mal eine Tätigkeit, die eben nur von den Oberlandesgerichten in deren Bezirk ausgeführt wird. Und wenn ich erstmal weiß, ich werde da, weiß ich nicht, ins nördliche Ruhrgebiet versetzt, wo ich wirklich nicht hin will, wo ich schlecht hinkomme, wo ich dann auch aufgrund Pendelzeiten zum täglichen Aufwand für die Arbeit komme, der dann einfach in gar keiner Relation mehr zu dem Gehalt steht, dann lohnt sich das einfach nicht. Also dann kann man das einfach, wenn man andere Angebote hat, vernünftig nicht mehr vertreten, darauf einzugehen.
Danke für Ihren Beitrag. Danke, und das lassen wir einfach mal so stehen, denn das ist ja Ihre Entscheidung. Und man merkt Ihnen an, dass es für Sie nicht ganz einfach gewesen ist, weil Sie diesen Idealismus vielleicht auch gerne ausgelebt hätten. Ganz herzlichen Dank. Wir haben einige positive Stimmen. Eine möchte ich mal zitieren. Carola Pahl schreibt uns, ihr gefällt es sehr gut im Amt. Sie ist seit 2 Jahren dafür tätig und ist Quereinsteigerin und hat mit Mitte 50 noch die Chance erhalten, ein Projekt zur nachhaltigen Stadtlogistik federführend voranzutreiben. Es sei sehr spannend und vielseitig. Und sie mache dort auch die Öffentlichkeitsarbeit für das Amt und Radverkehr. Und sie macht das gerne. Also es gibt positive und negative Beispiele, was man immer wieder hört, und das ist ja insbesondere für Informatiker, für Ingenieure, für Juristen, wie wir gehört haben, ist es die Gehalts- und Einkommensfrage. Viele sagen, bei den Pensionen ist das derartig aufgeblasen, die Pension, der Abstand zwischen Pensionen und Renten ist derartig groß, aber bei den Gehältern scheint es so zu sein, dass der öffentliche Dienst gerade in den unteren Einkommensklassen führend ist und attraktiv ist für Menschen mit nicht akademischer Bildung, aber für viele mit akademischer Bildung ist er dann wiederum außerhalb der Geisteswissenschaften nicht attraktiv. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, Frau Herrmann, Herr Öhm,
also,
Frau Hahn?
Ich würde grundsätzlich sagen, dass die Attraktivitätsoffensive, die ich eben schon mal angesprochen habe, für alle Bereiche gilt und für alle Laufbahnen auch gelten muss und für alle vom in der Eingruppierung weiter unteren bis obersten. Und natürlich mit akademischem Hintergrund gilt diese Attraktivitätsoffensive genauso. Das Stichwort Wertschätzung, das wurde eben schon angesprochen, das ist auch uns wichtig, den Beschäftigten, auch den Interessensverbänden. Es geht nicht nur um Geld, aber es geht sicherlich auch darum, Anschluss zu halten an Konkurrenzunternehmen. Beispielsweise im Raum Berlin erlebt man das natürlich auf engstem Raum. Es sind ganz viele konkurrierende Firmen, beispielsweise junge Startups, mit denen man sich messen muss. Da muss man sich auf der einen Seite mit dem Gehalt messen. Man muss da den Anschluss, darf man nicht verlieren, und gleichzeitig aber auch zu den Arbeitsbedingungen. Wir haben teilweise natürlich auch Bereiche, wo die Technik noch nicht auf dem neuesten Stand ist, wo man auch eine Digitalisierungsoffensive erwartet. Und das ist nicht nur ein plakatives Wort, sondern das bedeutet, dass Geld investiert werden muss in die Beschäftigten stetig, genauso wie in deren Aus- und Fortbildung und in deren Arbeitsumfeld.
Wollen Sie noch was anfügen? Das hörte sich an, Frau Horn, als wollten Sie noch was sagen.
Nein, Entschuldigung. Nein.
Okay. Wir haben noch eine Nachfrage zu Menschen mit Behinderung. Torben Hermann schreibt uns, sollte man sich als Mensch mit einer schweren körperlichen Behinderung auf Stellen im öffentlichen Dienst bewerben? Und welche Qualifikation sollte man besitzen? Wäre beispielsweise eine Ausbildung als Kaufmann für Büromanagement ausreichend? Wie könnte man Arbeitgeber davon überzeugen, Menschen mit Behinderungen einzustellen? Eigentlich ist der öffentliche Dienst dazu verpflichtet, auch da einer bestimmten Quote nachzukommen. Wie sieht es da aus Ihrer Perspektive?
Also aus meiner Perspektive ist es so, dass es die Möglichkeit im öffentlichen Dienst auf jeden Fall grundsätzlich gibt. Natürlich gelten auch da bei Stellenausschreibungen die gleichen Voraussetzungen wie für jeden anderen auch. Also wenn es jetzt eine Stelle gibt, vielleicht im Sekretariatsbereich oder in anderen Bereichen, wo die Ausbildung, also Kaufmann oder Kauffrau für Büromanagement die Voraussetzung ist, die da benötigt wird, dann kann sich da selbstverständlich auch Menschen mit Beeinträchtigungen bewerben. Also ich kenne da auch noch ein gutes Beispiel von der Landeshauptstadt Kiel. Da wurde dann entsprechend auch der Arbeitsplatz eingerichtet, damit das ja halt auch möglich ist und damit die Barrierefreiheit gegeben ist und damit die Arbeit so geleistet werden kann, dass es für alle Seiten gut läuft.
Mhm. Wollen wir nochmal ein paar kritische Stimmen hören? Es gibt nämlich auch Hörer, die uns schreiben, wir sollten hier nicht immer sagen, dass der öffentliche Dienst grandios unterbezahlt sei. Das sei eine Legende aus Kafkas Zeiten, wo Beamte in fensterlosen Zimmern saßen. Beamte bekommen 70% Pension. Ich zitiere von ihrem letzten Gehalt aus Pension. Und Beamte zahlen keine müde Mark in ihre Pensionskasse und private Krankenkasse ein. Also es gibt einen Hörer hier, dem extrem die Hutschnur hochgeht, weil wir sagen, der öffentliche Dienst bezahlt nicht gut im Vergleich zur freien Wirtschaft. Wollen Sie es kommentieren?
Also grundsätzlich ist es so, dass das Thema der Pension ja immer wieder kritisiert wird. Es ist aber ein Grundsatz, das Berufsbeamtentum, der mit dem Alimentationsprinzip zusammenhängt und auch ein Attraktivitätsmerkmal durchaus darstellt. Das ist richtig. Aber von dem, wo es nicht so attraktiv ist, da haben wir ja von der aktiven Zeit gesprochen. Und da ist es tatsächlich so, dass mit vergleichbarer privater Wirtschaft, dass da die Beamten weniger verdienen. Es wurde auch gesagt, dass die Beamten nichts für ihre privaten Krankenversicherungen, keinen Beitrag zahlen würden. Das stimmt so nicht. Also das, was jeder Beamte an seiner Nettobesoldung auf dem Konto erhält, davon geht noch der Beitrag für die private Krankenversicherung ab. Also das ist noch nicht mal das Netto, was er dann zur Verfügung hat. Da möchte ich dann gerne mit dem Vorurteil aufräumen. Und was ja auch gerne gesagt wird, dass Beamte keine Steuern zahlen würden. Das stimmt so auch nicht. Beamte zahlen Steuern und da ja auch die sozialen Sicherungssysteme teilweise aus Steuern finanziert werden, beteiligen sich also auch Beamte an der Sicherung der sozialen Systeme.
Wir haben Herr Marquardt in der Leitung. Herr Marquardt, Sie haben uns angerufen und Sie sind jemand, den der öffentliche Dienst händeringend sucht oder heute umwerben würde. Sie sind aber schon drin. Sie sind Architekt. Ohne Sie gehen überhaupt keine Bauanträge durch. Wie empfinden Sie Ihre Arbeit im öffentlichen Dienst?
Ja, erstmal ein Hallo in die Runde. Ich finde den öffentlichen Dienst ganz hervorragend, muss ich sagen. Ich war vorher in der freien Wirtschaft tätig, war auch eine Zeit lang mal selbstständig. Und man kann über die Löhne sagen, was man will, sage ich mal. Aber man hat eine geregelte Arbeitszeit. Man hat die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, möchte ich auch ganz stark hervorheben. Da ist der Arbeitgeber sehr entgegenkommt. Von Betriebssport und sowas will ich gar nicht sprechen. Und vor allen Dingen, wenn man, sage ich mal, das auf die Stunde umrechnet, den Stundenlohn, was ich in der freien Wirtschaft sozusagen an Überstunden geschoben habe, was aber jetzt im öffentlichen Dienst doch ganz stark geregelt ist. Und auch was die Gleichberechtigung von Mann und Frau angeht, da kriegt jeder den gleichen Lohn, egal welches Geschlechts. Da war der öffentliche Dienst schon immer gerechter, muss ich sagen. Und ich möchte eine Lanze brechen, auch, sage ich mal, für die Akademiker oder für die Studierenden, dass jetzt auch ein frischerer Wind weht, sage ich mal, zumindest in Hannover. Da hat es in der Führungsebene, gibt es einfach jetzt einen Generationswechsel. Da wird auch viel investiert, auch in die Ausstattung. Wir suchen noch händeringend Leute. Wir haben jetzt auch, sage ich mal, Werkstudenten bei uns dabei, um die schon mal so an den öffentlichen Dienst auch wegen des Studiums schon mal ein bisschen heranzuführen und zu sehen, wie schön das bei uns ist. Und möchte einfach mal eine Lanze brechen für den öffentlichen Dienst. Und wir brauchen händeringend Leute. Und wir machen schöne Projekte, wir bauen Schulen, wir machen Feuerwehren, wir machen Projektsteuerung. Wir fangen jetzt auch an, wieder mehr Eigenfertigung zu machen, also nicht zu viel an Architekturbüros zu vergeben. Kommen Sie zu uns.
Herr Marquardt, wir hören Sie. Ich bin gespannt, welche anderen Architekten Sie noch hören. Danke für Ihren begeisterten Beitrag. Ich schneide gegen einen Beamten bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls. im Nordosten der Republik, der anonym bleiben will. Er sagt, es gibt überzogene Zielvorgaben. Alle Kollegen sind 40 plus, seit Jahren keine neuen Stellen oder junge Kollegen, obwohl die Anforderungen und Aufgaben seit Jahren steigen. Personalentwicklungskonzepte, Fehlanzeige. Da jemandem zu einer Laufbahn beim Zoll zu raten, ist eher schwierig. Ich bin froh für die jüngeren Kollegen in dieser Sendung, dass sie so motiviert und zufrieden sind. Für meine Dienststelle kann ich das leider nicht bestätigen. Das war das Gegenprogramm zur Werbestrecke gerade. Zollbeamte sind tatsächlich händeringend gesucht, aber offenkundig auch extrem überlastet.
Ja, also zunächst mal hängen diese beiden Zuhörer gar nicht mal so weit voneinander entfernt, denn das eine beschreibt das Problem, dass die Leute gesucht werden. Das hat der erste Zuhörer ja auch sehr positiv umworben, dass wir Leute brauchen. Und das zweite Problem des zweiten Zuhörers beschreibt genau das, also dass wir unter Umständen einen Dienstpostenzuwachs haben. Im besten Fall werden also zumindest Stellen geschaffen auf dem Papier, diese aber nicht gefüllt. Und genau das beschreibt ja wiederum das, was der erste Zuhörer gesagt hat. Das heißt, auf dem Papier Stellen schaffen ist zunächst mal richtig. Wir brauchen mehr Stellen, aber diese müssen eben auch gefüllt werden. Und da ist dann das Problem, dass viele Bereiche natürlich noch nicht attraktiv genug sind. Gleichwohl haben wir eine Familienfreundlichkeit, eine Vielfalt im öffentlichen Dienst, eine Verantwortung von Projekten, die in die Zukunft tragen, die viele Menschen beschäftigt im Bereich Bildung, im Bereich Sicherheit, im Bereich von ja auch Gestaltung des Staatswesens, und das ist schon attraktiv, aber muss ausgebaut werden, und das hängt natürlich auch mit der Bezahlung, wie eingangs gesagt, zusammen.
Ich möchte es noch ergänzen darum, dass auch eine Reihe Lehrer sich hier melden und sagen, unsere Arbeitsbedingungen sind schlecht. Natürlich lieben wir unseren Beruf, aber dass wir ihn weniger lieben und weniger attraktiv finden und dass uns der Nachwuchs fehlt, liegt auch daran, dass durchgesickert ist, dass die Arbeitsbedingungen mit all dem Verwaltungsaufwand, der noch an unserem eigentlichen Job hängt, immer unattraktiver werden. Ich möchte noch mal eine andere Hörerin zu Wort kommen lassen, die nochmal akzentuiert, Sarah Mandt, dass eigentlich doch der öffentliche Dienst in vielen Fällen eher Angestellte als Beamte sucht und dass das dann wiederum für viele sehr viel unattraktiver ist. Sie wollte als Controllerin nach mehreren Jahren in der Privatwirtschaft in die Berliner Verwaltung einsteigen. Das Auswahlverfahren dauerte monatelang. Das Entgelt für Beamte und Angestellte unterscheidet sich selbst für dieselbe Tätigkeit um mehrere hundert Euro zulasten der Angestellten. Nur Juristen werden in Berlin sofort beamtet, andere Berufsgruppen nicht. Muss sich der öffentliche Dienst attraktiver machen, indem er wieder mehr verbeamtet?
Also natürlich ist die Verbeamtung ein Mittel zur Attraktivierung des öffentlichen Dienstes. Es wird ja in vielen Bundesländern, Sachsen ist ein gutes Beispiel, oder auch Mecklenburg-Vorpommern, im LehrerInnenbereich auch gezogen, dieses Mittel. Also wird da jetzt auch wieder mehr verbeamtet in dem Bereich, um eben geeignetes Personal zu finden und auch zu halten vor allem. Ne? Denn so Beamten wird man auf der einen Seite nicht so schnell wieder los, auf der anderen Seite kann aber auch nicht so schnell wieder weg, um das mal so salopp zu sagen. Und dementsprechend ist das schon ein Mittel der Attraktivierung. Ich weiß jetzt nicht im Detail, wie es in Berlin aussieht. Es kommt wahrscheinlich auch immer auf den Bereich an, in dem man sich bewirbt. Und wir hatten es eingangs auch schon mal, das Thema, dass sachgrundlose Befristungen ein Problem sind. Und das ist natürlich im Angestelltenbereich ein enormes Problem. Das haben wir auch in manchen Bundesländern, auch noch im LehrerInnenbereich, dass es da Probleme gibt, dass da nur immer bis zum nächsten Schuljahr eingestellt wird. Und das sind so Probleme, da müssen wir ran, da müssen die sachgrundlosen Befristungen wirklich wegfallen, und dann können wir dem Fachkräftemangel entgegentreten.
Ich würde da gern anschließen, weil es ums Land Berlin geht. Wir haben ganz viele politische Kräfte in der Vergangenheit gehabt, die gerne damit geworben haben, schlanker Staat, Berufsbeamtentum abschaffen oder zumindest reduzieren, und genau das Ergebnis davon sehen wir jetzt. Und wir haben in Bereichen, die wir den Bürgern anbieten wollen und müssen, wie der Bildung beispielsweise, das Problem, dass dort Stellen fehlen. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass man nicht mehr verbeamtet. Das ist ein Thema, aber gerade im Lehrerbereich sind das natürlich auch andere Sachen. Der Verwaltungsaufwand, viele Zusatzaufgaben, die dann anfallen, die diesen Arbeitsalltag belasten und damit dann natürlich auch ein bisschen das gefährden, was man eigentlich machen soll, ja, also unterrichten letzten Endes. Und das hängt letzten Endes damit zusammen, dass man ein Stück weit vorangetrieben hat, schlanker Staat.
Schlanker Staat, dieses Stichwort schließen wir auch nochmal ab mit Silke Epple aus Dresden. Sie hat uns geschrieben, sie arbeitet als Landschaftsarchitektin in einem immer wieder befristeten Arbeitsverhältnis für den Freistaat Sachsen. Für sie spielt die Sicherheit eine untergeordnete Rolle, aber sie liebt ihre Arbeit so sehr, aber sagt, diese Kampagne ohne dich kein Freistaat, mit der offensiv Verwaltungs- und Fachkräfte gesucht werden, die zieht natürlich auch deswegen nicht, weil offensichtlich tausende Fachkräfte fehlen. Warum fängt der Staat nicht damit an, die zahlreichen befristeten Angestellten dauerhaft zu beschäftigen? Campus und Karriere war das schon wieder für heute. Der Staat braucht Diener. Warum sollte man heute noch in den öffentlichen Dienst gehen? Und wen genau braucht der Staat? Darüber haben diskutiert nicht nur Sie als Hörer. Vielen Dank für die zahlreichen Mails und Anrufe. Anja Hahn von der Agentur für Arbeit in Stuttgart und Ludwigsburg. Vielen Dank. Caroline Herrmann, Kommunalbeamtin im Jugendamt in Nordwestmecklenburg und Vorsitzende der DBB Jugend. Und Marcel Öhm, Bundesbeamter, Landesvorsitzender der DBB Jugend Berlin. Beide zugeschaltet aus Berlin. Bei Corso Kunst und Musik geht es gleich um ein ganz anderes Leben als das im öffentlichen Dienst, nämlich um ein Leben zwischen Gucci-Stramplern und Rotlichtmilieu. Mütter sollen einfühlsam und fürsorglich sein, aber Rapperinnen brauchen in ihrer Branche auch Härte und Dominanz. Was verändert sich, wenn Hip-Hop-Akteurinnen Kinder bekommen? Klingt spannend. Sie hören den Deutschlandfunk. Das hier war Campus und Karriere und ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.